Als ich noch Student war und natürlich links, habe ich in einem Politikseminar an meiner schottischen Universität über die Findigkeit des Kapitalistenhundes gesprochen. Das war natürlich damals abwertend gemeint, aber manchmal gibt es Momente, da sagt man etwas und stellt hinterher fest, das stimmt doch, das ist doch eigentlich positiv. Die Astuteness, die Findigkeit, die Gerissenheit des Unternehmers oder auch die eines Staates birgt Vorteile und bringt die Verhältnisse zum Tanzen, verändert sie. Der Unternehmer, der Kapitalistenhund der Jugend, ist daran interessiert, dass seine Firma überlebt und gedeiht und er dadurch Jobs schafft und einen Mehrwert erarbeitet. Auf ein Land übertragen heißt das, die Regierung will das Wohl ihrer Bürger, ihrer Industrie und arbeitet mit aller Findigkeit, Astuteness dafür. Soweit der politphilosophische Schlenker. Jetzt kommt die Auflösung. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft will ich darüber sprechen, was ein Land wie Ungarn richtig macht. Die Findigkeit eines Landes Ungarn, so der Titel der Sendung. Ungarn gehört innerhalb der Europäischen Union zu den aufstrebenden, stabilen Ländern. Seine Währung, der Forint, erlebt eine Wertsteigerung gegenüber dem Euro. Das ist ein Zeichen der wirtschaftlichen Wertschätzung. Ich bin Frank Wahrlich. In den Medien, wenn das Stichwort Ungarn auftaucht, geht es fast ausschließlich um den Ministerpräsidenten des Landes, Viktor Orbán. Der will nicht so, wie die Chefin der Europäischen Union es möchte. Ungarn werden EU-Gelder aber vorenthalten, weil es eben nicht pariert, in der Migrationspolitik zum Beispiel. Was eher unter dem Radar läuft, ist der wirtschaftliche Aufstieg des Landes, die Findigkeit der Ungarn. Dr. Benze Bauer ist Ungar, Jurist, hat in Passau studiert und leitet das Deutsch-Ungarische Institut für Europäische Zusammenarbeit am Matthias Corvinus Kollegium in Budapest. Benze Bauer ist Wissenschaftler und Publizist. Er wurde mit dem Ungarischen Verdienstkreuz in Gold für sein Engagement der deutsch-ungarischen Beziehungen ausgezeichnet. Benze Bauer, was macht Deutschland aus der Sicht eines Ungarn denn so interessant? Sind wir Vorbild oder eine Folie, wie man es besser irgendwie anders macht?
In Ungarn gibt es immer wieder große Sympathien für Deutschland. Ungarn war, auch durch seine Geschichte bedingt, immer wieder mittelbar Teil eines wie auch immer gearteten deutschen Sprach-, Kultur- und Zivilisationsraumes. Deutschland war uns nahe, Deutschland ist präsent. Und alle Ungarn haben immer mit Bewunderung auf Deutschland geschaut. Deutschland, ein idealtypisches Land, wo einfach alles gut läuft. Die Menschen sind fleißig, arbeitsam, sie bringen Höchstleistungen. Die deutschen Ingenieure mit ihren Autos, die deutsche Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Rationalität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, wo alles seinen Platz hat und wo alles in bester Ordnung ist. Das ist das Deutschlandbild, das die Ungarn haben. Wir wissen natürlich, dass sich dieses Deutschlandbild mittlerweile doch stark geändert hat. Und diese riesen Vorbildfunktion, die Deutschland und die deutschsprachige Welt auch lange Zeit mit sich getragen hatte, die ist ein bisschen im Schwinden begriffen, was uns eigentlich sehr leid tut. Wir möchten eigentlich immer so sein wie Deutschland. Wir möchten Deutschland nacheifern, stellen aber fest, dass Deutschland gegenwärtig auch in der Wirtschaftspolitik, in der Arbeitspolitik, in der Migrationspolitik, aber auch in der Energiepolitik mit sich kämpft und viele Konzepte eben nicht umsetzen kann, die man eigentlich umsetzen müsste. Es gibt einen riesen Reformstau in Deutschland und wir danken nicht, dass in Deutschland etwas schlechter oder besser ist oder in Ungarn etwas schlechter und besser ist. Jedes Land muss sich finden. Jedes Land muss seine eigenen Konzepte verwirklichen und auch mit seiner eigenen Findigkeit, wie Sie es formuliert haben, in den globalen Wettkämpfen zu bestehen. Und wir drücken Deutschland die Daumen. Wir möchten, dass es Deutschland gut geht. Und das tun wir eigentlich aus Eigeninteresse. Denn die ungarische Wirtschaft ist mit der deutschen Wirtschaft auf Ängste verbandelt. Sehr, sehr viele deutsche Investoren sind in Ungarn tätig. 300.000 Arbeitsplätze stellen diese deutschen Investoren sicher. Und wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es schlussendlich auch Ungarn schlecht. Und das ist eigentlich keine gute Nachricht für uns alle in Europa.
Eine gute Nachricht für Ungarn ist ja der Aufschwung In der Wirtschaft. Győr, das ist eine Industriestadt an der Bahnstrecke Wien-Budapest. In Győr hat Audi investiert, ein Motorenwerk. Die Motoren waren in Deutschland nicht mehr produziert, dafür aber in Ungarn. Was waren denn die Gründe für diese wirklich enorme Investition und was bedeutet dieses Audi-Werk in Ungarn für das Land?
Das Audi-Werk wurde schon in den 90er Jahren angelegt, hat eine große Kapazität von ungefähr 1,5 Millionen Motoren im Jahr 2024, ein führendes Werk des Audi-Konzerns und hat natürlich eine Riesenbedeutung, nicht nur in der Wirtschaft und im Wirtschaftsaustausch zwischen Deutschland und Ungarn, sondern auch andere Zulieferer sind dort tätig. Eine ganze Branche ist dort entstanden, Ingenieur, auf Deutsch Raab, übrigens der Name der Stadt. Und nicht nur das, es gibt zum Beispiel eine Audi-Schule, wo in deutscher Sprache die dortigen Schüler unterrichtet werden. Es gibt eine Audi-Akademie. Es gibt viele andere Investitionen dieses Konzerns in Bildung, weil man sieht, Ungarn ist immer weniger nur noch eine Werkbank, wo günstige Produktionsbedingungen herrschen, sondern Ungarn entwickelt sich immer mehr zu einem Hub von Technologien. Auch Forschungs- und Entwicklungszentren sind immer häufiger in Ungarn zu treffen. Und die Bevölkerung, die Arbeitnehmerschaft ist unglaublich gut motiviert. Sie ist sehr fleißig, sie ist wissbegierig und sie arbeitet. Und sie arbeitet natürlich um einen Bruchteil der Löhne, die in Deutschland gezahlt werden. Und man kann auch sagen, dass viele deutsche Arbeitsplätze eigentlich sichergestellt werden und finanziert werden von den viel günstigeren Produktionsbedingungen, die zum Beispiel in Ungarn vorherrschen. Das heißt, jeder ungarische Arbeiter, der dort am Fließband steht, finanziert auch einen deutschen Industriearbeiter mit, weil eben die Gewinnmarge natürlich viel größer ist hier in Ungarn, wo eben Audi so gut produzieren kann. Und weiter kommt noch dazu, dass in Ungarn auch im Bereich der Industrie, im Bereich der Energiepreise, niedrigere Preise zu entrichten sind, wie zum Beispiel in Deutschland. Die Energiekrise, die in Europa in den letzten 3,5 Jahren wirklich mit Händen zu spüren ist, ist nicht so stark in Ungarn angekommen. Das hat seine Gründe in der Energieversorgung und der Energieversorgungssicherheit des Landes. Diese Gründe helfen auch zum Beispiel deutschen Industriebetrieben hier günstiger zu produzieren und effektiver zu produzieren.
Im Jahr 2024 hat Deutschland rund 50.000 Industriearbeitsplätze verloren. Die waren schlichtweg überflüssig, haben sich nicht mehr rentiert. Firmen sind pleite gegangen. Wir haben in Deutschland eine Pleitewelle. Wie sind die wirtschaftlichen Aussichten für Ungarn? Das sind ja alles sehr schwierige weltökonomische Bedingungen im Augenblick. Wie sind die Aussichten für Ungarn?
In Ungarn haben wir ein Problem ganz anderer Art. Wir haben Fachkräftemangel. Und während es vor 10, 15 Jahren noch so war, dass aus besonders industriearmen oder strukturarmen Gegenden Ungarns im Wesentlichen alle Menschen weggezogen sind, weil es keine Arbeit gab und keine Beschäftigungsmöglichkeiten vorhanden waren. So ist es heute so, dass gerade in diesen strukturschwachen Regionen große Investitionen stattfinden und die Menschen wieder Perspektiven haben, im Land zu bleiben, in der Region zu bleiben, an ihrem angestammten Ort zu bleiben. Und der Begriff Fachkräftemangel ist nun wirklich in Ungarn in aller Munde. Es ist immer schwieriger, das entsprechende Personal zu bekommen. Deshalb herrscht auch Vollbeschäftigung. Und die Lohnentwicklung, die in den letzten Jahren sehr, sehr rasant an Fahrt aufgenommen hat, bestätigt, dass immer es schwieriger wird, gute Menschen zu finden und man natürlich auch höhere Löhne zahlen muss. Und je besser jemand ausgebildet ist, desto weniger attraktiv ist es zum Beispiel, nach Westeuropa zu gehen. Während wir vor vielen Jahren noch das Phänomen hatten, dass sehr, sehr viele ungarische Arbeitnehmer in den Westen gegangen sind wegen der besseren Löhne, so ist es heute immer weniger lohnenswert und es setzt auch schon eine entgegenteilige Bevölkerungswanderung ein. Viele kommen schon mittlerweile aus dem Westen zurück. Das heißt, wir haben hier viele Möglichkeiten, auch in dem Industriebereich mit neuen Arbeitsplätzen. Und es gibt noch sehr viel Potenzial, hier weiter dies auszubauen. Allein manchmal braucht man zusätzlich noch Personal, das wir natürlich gerade im Begriff sind, auszubilden und gerade auch im Begriff sind, wieder nach Ungarn zu bringen.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Bildung, die schulische Bildung, die außerschulische Bildung? Haben Sie denn so viele Studenten, die, sagen wir, Larifari-Fächer studieren wie Gender Studies oder die einfach nur an der Universität sind? Oder ist die Ausbildung in Ungarn auch darauf ausgerichtet, dass diese Leute Verwendung finden in Ungarn?
Es gibt nur 12 Jahre in der Schule und Universitäten sind strikt durchgetaktet und es gilt das Leistungsprinzip. ungarische Studenten sind auch sehr, sehr häufig schon bereits während ihres Studiums voll beschäftigt unterwegs und haben schon mit 24, 25, wenn sie auf den Arbeitsmarkt treten, schon beste Voraussetzungen und Erfahrungen. Und es ist tatsächlich so, dass solche, sagen wir mal, Orchideenfächer, die vielleicht nicht von größerer praktischer Relevanz sind, wie Gender Studies, in Ungarn nicht so heimisch sind. Vielmehr wird zum Beispiel verstärkt darauf Wert gelegt, die Möglichkeiten und Vorteile der dualen Ausbildung auch in Ungarn zu nutzen. Das ist ungefähr vor 10 Jahren gestartet mit sehr, sehr guten Erfolgen. Und auch ist es so, dass immer mehr die jungen Menschen natürlich in diese aufstrebenden Branchen streben und schon sehr ambitioniert sind. Also ein junger Ungar möchte was erreichen im Leben. Er brennt darauf, im Arbeitsmarkt tätig zu sein. Und die vielen Möglichkeiten, die hier die Direktinvestitionen aus dem Ausland, das ist ja nicht nur Deutschland, sondern auch Japan, Südkorea, China, hier Möglichkeiten liefern, die sind eigentlich vollkommen dazu geeignet. Die Möglichkeiten, die die jungen Ungarn heute haben, sind ungleich besser als noch vor 15, 20, 30 Jahren. Es ist ja nicht mehr so, dass in Ungarn alle Leute arm sind und in Deutschland alle reich, wie es mal vielleicht vor 30 Jahren war, sondern es ist heute schon tatsächlich so, dass immer mehr Wohlstand erarbeitet wird. Wohlstand kommt aber nicht von ungefähr. Wohlstand muss man sich Tag für Tag erarbeiten, mit Wissbegier, Mut und Fleiß. Und an dieser Stelle möchte ich nur daran erinnern, dass in Ungarn mit ungefähr 1950 Arbeitsstunden pro Jahr mit am meisten in Europa gearbeitet wird. Ich glaube, die Polen sind noch besser. Und in Deutschland ist man dann am anderen Ende der Fahnenstange. Da sind es 1100 noch wie viel Stunden im Jahr. Das bedeutet, dass diese sehr stark durch einen großen Wohlstand verursachte Saturiertheit natürlich in Deutschland durchschlägt. Und in Ungarn ist das noch anders. Wir sind immer noch nicht besonders reich. Aber je jünger man ist und je mehr man ambitioniert auf den Arbeitsmarkt drängt, desto mehr Chancen hat man. Und ein junger Ungar hat nicht unbedingt viel schlechtere Möglichkeiten oder viel schlechtere Berufsaussichten als ein junger Deutscher. Das ist die gute Nachricht. Also man kann reüssieren im Lande, wenn man mutig ist und fleißig ist und wissbegierig ist und ambitioniert ist. Und das nutzen immer mehr junge Ungarn. Und da sind immer mehr auch junge Ungarn bekannt, die eben noch vielleicht vor einigen Jahren in Deutschland gelebt haben, aber dann doch nach Ungarn gezogen sind, weil sie die Möglichkeiten und Berufsperspektiven und Aufstiegsperspektiven für besser erachten.
Das klingt so ein bisschen wie die Bundesrepublik in den 70er Jahren. Das war wahrscheinlich auch die Bundesrepublik der 70er Jahre. Das, was sie als Vorbild genommen hatten mit pünktlichen Zügen, mit Arbeitsleistung, mit solchen bürgerlichen Tugenden wie Fleiß und Zuverlässigkeit. Ich wollte von Ihnen noch wissen, es siedeln sich sehr viele Firmen aus dem Ausland, auch aus anderen Kontinenten in Ungarn an. Was sind denn die ökonomischen Bedingungen dafür? Ungarn muss ja, außer dass die Leute fleißig sind und gerne was werden wollen, muss es ja auch ein paar Voraussetzungen, politische Voraussetzungen geben, die dieses Land interessant machen, um dort Millionen und über Millionen an Euros oder Dollars oder Yen zu investieren.
Richtig, wir haben bisher von der Arbeitsmarktpolitik gesprochen und der Ausbildung junger Leute und den Möglichkeiten in der Wirtschaft Fuß zu fassen. Aber ich denke, sehr wichtig ist natürlich auch, welche Rahmenbedingungen Unternehmer vorfinden. Ich denke, eine wichtige Unterscheidung zu Deutschland ist, dass hier tatsächlich ein wirtschaftsfreundliches Umfeld besteht. Das heißt, die Wirtschaft wird nicht als Gegner aufgefasst oder als ein zu besteuerndes Vehikel, sondern wirklich als Partner aufgefasst. Denn schließlich ohne wirtschaftliche Entwicklung sind wir alle nichts wert. Und ohne wirtschaftliche Entwicklung kann ein Land auch nicht finanziert werden. Also all das, was wir an Sozialausgaben oder an Rüstung oder an solchen Dingen, Bildung, Krankenhäuser, Energie oder Infrastruktur ausgeben, das muss ja irgendwo erwirtschaftet werden. Das kommt ja von irgendwo, von der Leistung der Menschen. Das kommt von fleißigen Unternehmern, die eben Geld in die Hand nehmen, um es eben bestmöglich einzusetzen. In Ungarn haben wir viele Möglichkeiten. Zum Beispiel gehört auch zu diesem wirtschaftsfreundlichen Umfeld auch, dass wir eine 9%ige Körperschaftssteuer haben. Das ist die niedrigste Körperschaftssteuer in der gesamten Europäischen Union. Wir haben mit die niedrigsten Energiepreise, das habe ich, glaube ich, schon genannt, und eine sehr, sehr starke Möglichkeiten, mit E-Government zu arbeiten, mit Digitalisierung, beschleunigten Verfahren, weil wir eben Bürokratie sehr stark in den letzten Jahren auch abgebaut haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Frist für die Erteilung einer Baugenehmigung beträgt 15 Tage. Und wenn diese Baugenehmigung nicht erteilt ist in dieser Zeit, dann gilt sie automatisch als erteilt. Oder in der Steuerpolitik, wenn eine Privatperson der Einkommensteuererklärung, wie das Finanzamt für ihn vorbereitet, nicht widerspricht, dann gilt diese als genehmigt. Also alles wird beschleunigt, alles ist ein bisschen schneller, Strukturen sind flacher, Verfahren einfacher. Und zusätzlich wurde vor ungefähr 10 Jahren die Hungarian Investment Promotion Agency gegründet, mit dem Ziel, gerade Zukunftsinvestitionen anzuziehen und auch den Stellenabbau gerade in den benachteiligten Regionen zu vermeiden. Mittlerweile ist es ja so, dass man mit der Lupe schon nach Arbeitskräften suchen muss. Und vielleicht ein weiterer Punkt zur Wirtschaftsphilosophie Ungarns: Es herrscht hier das Prinzip der sogenannten Konnektivität. Das bedeutet, dass Ungarn eine sehr offene Handelspolitik betreibt, keine Blockbildung vornimmt. Das heißt, eben möglichst verbunden mit vielen weiteren globalen Akteuren tätig ist. Also um quasi einen kleinen Beispiel dafür zu geben: Ungarn ist das Land, wo in mit russischer Energie betriebenen Fabriken chinesische Batterien in deutsche Autos eingesetzt werden. Also ein Erfolgsmodell und die besten Möglichkeiten von diesen Wirtschaftsbeziehungen zu nutzen, das steht im Zentrum des ungarischen Modells. Und in diesem Bereich kann ich auch vermelden, dass zum Beispiel sehr stark auch in die Förderung der Batterieausbau finanziert worden ist. Batterietechnik und Elektromobilität, BYD ist mittlerweile auch in Deutschland bekannt, hat seine Zentrale in Ungarn, ein Werk in südungarischen Szeged und das Entwicklungszentrum in Ungarn gebaut. Auch aus dem Bemühen heraus, diese sehr starke Abhängigkeit von der deutschen Automobil- und Automotive-Industrie zu diversifizieren, hat sich Ungarn entschieden, eben mit möglichst vielen Partnern global zusammenzuarbeiten, um auf möglichst vielen Standbeinen zu stehen, um auch krisenfest und zukunftssicher die Wirtschaft gestalten zu können. Also insgesamt ein lohnendes Investitionsumfeld mit der Möglichkeit, hier mit verschiedenen Akteuren aus der Welt zusammenzukommen, die eben sich die besten Vorteile gegenseitig zuspielen. Und es ist nichts Schlimmes dabei, in einer Fabrik zu arbeiten, die mit russischen Energieträgern geheizt und finanziert wird.
Ja, lassen wir das nicht die Europäische Union erfahren oder bestimmte deutsche politische Parteien. Wir wären bei der Energiefrage. Industrienationen brauchen eine sichere Energieversorgung und auch günstige Energie, damit sich produzieren lohnt. Ihr Ministerpräsident Viktor Orban war jetzt in den USA bei Präsident Trump. Das Ergebnis: Ungarn bezieht weiter Gas, Energie über eine Pipeline, die durch die Ukraine führt. So kommt günstiges russisches Gas aus Russland nach Ungarn. Das ist doch schon eine Ausnahme in Europa. Wie kam es dazu?
Ungarn ist ein Binnenstaat. Und als ein Binnenstaat ist man natürlich abhängig von bestehenden Pipelines, von bestehenden Energieversorgungsnetzen. Ungarn hat keinen Küstenzugang. Das war historisch früher mal anders. Heute ist es aber so. Das heißt, die Energieimporte, die aus Russland nach Ungarn kommen, zum Beispiel Öl, Gas, sind sehr relevant für das Land, sind sehr wichtig und stellen einen wichtigen Teil im Energiemix dar. Wenn man jetzt komplett auf diese Importe verzichten würde, müsste Ungarn analog zu anderen Ländern, Beispiele gibt es ja genug in Europa, viel höhere Energiepreise zahlen. Das ist jetzt nicht nur eine Frage der Energiepolitik oder der Wirtschaftspolitik, das ist auch eine Frage der Sozialpolitik. Die Menschen können es sich schlicht nicht leisten, das 2-, 3- oder 4-fache am Monatsende für die Nebenkosten zu bezahlen, für die Energiekosten zu zahlen. Die Ungarn zahlen momentan sehr günstige Energiekosten in Europa und die Regierung agiert so, wie sie agiert, weil sie natürlich das Wohl und Wehe der Bevölkerung im Blick hat. Das heißt, es ist schon sehr relevant, wie viel die Menschen zahlen und die Regierung muss das natürlich berücksichtigen. Zudem ist aber beim Energiemix auch zu sagen, dass vieles unbeachtet geblieben ist in den Debatten. Es ist zwar so, dass tatsächlich die Atomenergie 50% beträgt in Ungarn. Wir haben einen großen Reaktor im mittelungarischen Porsche. Dieser Energieversorgung wird aber in weiterer Zeit auch mit US-amerikanischer Unterstützung weiter ausgebaut werden. Die US-amerikanische Firma Westinghouse soll ab voraussichtlich 2028 die Brennstäbe für diesen Meiler, für diesen Atommeiler liefern. Also anders als in Deutschland, wo Atomkraftwerke abgeschaltet und dann gesprengt werden, ist Ungarn dabei, diese gerade auszubauen, weil sie eine sehr wichtige, nachhaltige, verlässliche und günstige Energieversorgung sicherstellen. Als dritten Punkt möchte ich unbedingt erwähnen den Ausbau der Photovoltaik in Ungarn. Ungarn hat mittlerweile 25-30% des Strommixes aus Solar und das soll noch gesteigert werden. Das heißt, es ist ja nicht ganz so, dass Ungarn die aktuellen Trends oder die nachhaltigen Trends verschlafen hätte, sondern es tut schon etwas. Aber man tut dies nicht so, dass man sich von einem Moment auf den anderen von den günstigen Energiemöglichkeiten abkappelt, und ablöst, sondern man möchte eigentlich möglichst weit diversifizieren, um auf möglichst vielen Standbeinen zu stehen, weil die Geschichte gezeigt hat. Man kann sich nicht nur immer auf einen verlassen, sondern muss eben möglichst viele solche Partnerschaften, solche Energiepartnerschaften eingehen.
Wie sind denn die Verhältnisse zu Ihren Nachbarstaaten? Stehen Sie mit dieser ungarischen Politik, die Sie jetzt so im Groben mal umrissen haben, denn alleine in Ostmitteleuropa? Oder gibt es da noch weitere Fürsprecher? Wenn man in deutschen Medien nachliest, dann ist immer Ungarn der Außenseiter, der irgendwie bockig ist und nicht auf die großen industriellen Brüder hört und seinen eigenen Weg geht. Wie ist das Verhältnis zu den anderen Ländern? Erfahren Sie da Unterstützung für diesen ungarischen Weg?
Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel die Slowakei eine sehr ähnliche Geografie hat und sehr ähnliche Energievoraussetzungen. Geografie kann man sich nicht auswählen, sondern Geografie ist eine Gegebenheit. Auch Tschechien hat ähnliche Fragestellungen, ähnliche Probleme. Das ist natürlich sehr interessant, weil gerade die Regierungen Tschechiens und der Slowakei sehr ähnlich denken wie die ungarische Regierung in diesen Fragestellungen. Und man darf auch Österreich nicht vergessen. Österreich ist in dieser Frage auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Sicherlich ist Österreich kein Atomland, das wissen wir. Aber in der Frage der russischen Energieträger hat Österreich eine ähnliche Position wie Ungarn. Das heißt, es ist nicht ganz richtig, dass Ungarn völlig alleine dastünde mit dieser Position. Es ist nur so, dass Viktor Orbán seit mittlerweile 15,5 Jahren Ministerpräsident ist. Er ist der dienstälteste Ministerpräsident in der Europäischen Union und er hat einen breiten Rücken. Das heißt, er hat viele Konflikte schon gesehen, alle prügeln auf ihn ein. Aber Orbán handelt natürlich nach der Devise viel Feind, viel Ehr. Er hat viele solche Konflikte schon mitgemacht in der Vergangenheit und ist sich nicht zu schade, auch schwierige Themen zu thematisieren, schwierige Angelegenheiten zu thematisieren. Die anderen sind da manchmal nicht so ganz ehrlich. Und wenn Sie anschauen, dass auch viele andere Länder weiterhin russische Importe beziehen, nur halt mit allen möglichen anderen dazwischen geschalteten Instanzen, dann ist das eigentlich nicht ehrlich. Ungarn hat immer ganz klar gesagt, dass man an dieser Politik eigentlich festhalten möchte. Und selbst wenn es im Kalten Krieg tatsächlich mit der Sowjetunion Energiepartnerschaften gegeben hat, warum soll es diese heute nicht mehr geben können?
Da würde ein deutscher Politiker darauf antworten, weil Russland Krieg in der Ukraine führt und man muss dieses Land sanktionieren, wo immer es geht. Und das ist ja auch dann die Kritik der Europäischen Union an Ungarn, dass sie es nicht so halten mit den Sanktionen, sondern sie sagen, Ungarn first. Ich muss mich um mein eigenes Land kümmern.
Für viele Ungarn und auch die ungarische Regierung ist dieser Vorwurf ja nichts Neues. Tatsächlich muss man aber Ende des Tages dastehen und sagen, wie sind die Lebensbedingungen im Lande? Wie hat sich die Regierung verdient gemacht, um die konkreten Lebensbedingungen der Menschen, die hier sind, die auch die Wähler sind? Und tatsächlich ist es so, die Sowjetunion hat ja keine freundlichere Politik gefahren gegenüber den westeuropäischen Ländern, als das heute Russland tut. Es ist sicherlich so, dass Russland in diesem Krieg in der Ukraine der Aggressor ist. Ungarn hat das ganz klar benannt. Aber Orbán hat schon nach der Krim-Annexion 2014 die Devise ausgegeben, in der Verteidigungspolitik sind wir Falken, in der Wirtschaftspolitik, in der Handelspolitik sind wir Tauben. Das heißt, man muss sich rüsten, man muss seine Rüstungsfähigkeiten, seine Wehrbereitschaft stärken. Aber nichtsdestotrotz kann man auch mit Ländern und Regionen Handel betreiben, mit denen man ideologisch nicht unbedingt auf einer Plattform steht. Und so ist auch die Partnerschaft mit Russland zu verstehen. Dadurch, dass man russisches Gas und russisches Öl bezieht, bedeutet ja nicht, dass man die Staats- und Gesellschaftsordnung Russlands teilen würde oder mit Herrn Putin auf einer Plattform stünde. Das muss man differenzieren. Und ich denke, der französische Präsident Emmanuel Macron hat das ziemlich gut zum Ausdruck gebracht mit Bezug auf die Politik von Viktor Orbán. Er hat gesagt, Viktor Orbán ist für mich politisch ein Opponent, aber im europäischen Rahmen ein europäischer Partner. Und so muss man miteinander reden. Man muss auch mit Ländern zusammenarbeiten, die andere politische Ziele verfolgen. Und wenn ein Land das Ziel verfolgt, günstige Energie für seine eigene Bevölkerung zu beziehen, wenn ein Land das Ziel verfolgt, den Mittelstand zu stärken, die Familien zu stärken, dann ist das nicht Ausdruck einer rückwärtsgewandten Gesinnung, sondern Ausdruck einer tatsächlichen Politik für die Menschen. Und das kann, glaube ich, auch sicherlich auch große Teile der regierenden konservativen Parteien in Europa verstehen oder müsste das verstehen. eben nicht Politik im Sinne einer Ideologie, einer grünen Ideologie oder einer moralisch für sich höherwertig haltenden Ideologie, Moralisierung in der Politik, sondern einfach ganz konkret, realistisch Sachpolitik für die Menschen im Land. So sind auch diese Handelsströme zu verstehen. Natürlich hat man da viel Kritik bekommen in der Europäischen Union, aber wenn Sie die Bevölkerung in der Europäischen Union fragen, wie sie denn mit den Energiepreisen einverstanden sind oder Fortsetzung des Krieges und den aus diesem Krieg resultierenden Schwierigkeiten und Problemen, so denke ich nicht, dass die Position von Viktor Orbán so weltfremd wäre.
Sie hören im Kontrafunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Frank Wahlich und ich spreche mit Benze Bauer, Jurist, Publizist und Leiter der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft für europäische Zusammenarbeit. Herr Bauer, ich habe noch ein paar Fragen nach dem Sozialsystem in Ungarn. Das läuft ja ganz anders als in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Interessant ist dieses ungarische System der sozialen Unterstützung deswegen, weil es auch um die Ansprüche des Staates an die Empfänger geht. Es gibt eine Unterstützung, soziale Unterstützung bei Notlagen, bei Arbeitslosigkeit. In Deutschland sind die Ansprüche an die Sozialsysteme mittlerweile gar nicht mehr bezahlbar. Ungarn verfolgt hier einen ganz anderen Ansatz. Da geht es um Rechte und auch um die Pflichten und um die Ansprüche des Staates gegenüber dem Empfänger. Wenn Sie uns das nochmal erklären könnten, was die gravierenden und tatsächlichen Unterschiede sind und wie die sich bemerkbar machen.
Der gravierendste Unterschied zwischen Deutschland und Ungarn in diesem Bereich ist tatsächlich, dass in Ungarn eine sogenannte Workfare-Gesellschaft verwirklicht wird und sehr stark auch in den letzten 10, 15 Jahren verwirklicht werden konnte. Es sind 1 Million neue Arbeitsplätze entstanden und wir haben eine Rekordmarke in der Beschäftigung erreicht. 4,8 Millionen Menschen arbeiten. Die Beschäftigungsquote ist tatsächlich von 55% auf 75% gestiegen in den letzten 15 Jahren. Wie konnte das bewerkstelligt werden? Dies konnte bewerkstelligt werden dadurch, dass das System der Sozialhilfe stark eingeschränkt wurde. Man bekommt hier Arbeitslosengeld nur für 3 Monate und hinterher gibt es Sozialhilfe. Und wer bei Sozialhilfe 3-mal einen Job ablehnt, der bekommt überhaupt keine Transferleistungen mehr. Stattdessen gibt es dann die Möglichkeit, im System der öffentlichen Beschäftigung zum Beispiel das Gemeindehaus anzustreichen oder Unkraut zu jäten, also irgendeiner sinnvollen, von der öffentlichen Hand bereitgestellten, sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, wo dann auch bessere Bezahlungen erfolgen als in der Sozialhilfe. Der Staat hat die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die in der Hängematte liegen, eben schlecht sind für das Land, schlecht sind für die Arbeitsmarktpolitik, aber auch schlecht für sich selbst. Die möchten ja arbeiten. Und auch in Ungarn war es so, es galt als heilige Kuh, dieses Sozialsystem anzufassen vor 15 Jahren. Man hat sich aber dennoch getraut und es sind gute Ergebnisse dabei rumgekommen. Die 1 Million nahen Arbeitsplätze sind ja jetzt nicht im Bereich der öffentlichen Beschäftigung, sondern diese Menschen sind auf dem primären Arbeitsmarkt gelandet und konnten sehr viel zum ungarischen Erfolgsmodell beitragen. Und ein weiterer Aspekt der ungarischen Sozialpolitik ist auch Hilfe zur Selbsthilfe. Es wird zum Beispiel durch starke Steuervergünstigungen im Bereich der Familienförderung, gerade bei jungen Müttern, auch die Möglichkeit geschaffen, auch Kinder zu bekommen. Die Beschäftigungsquote der Frauen ist in Ungarn gestiegen, parallel zur Zahl der Kinder. Das ist eigentlich ein Novum, das gab es sonst so nirgendwo, dass beide Zahlen parallel steigen können. Auch werden junge Familien sehr stark unterstützt beim Erwerb eines Eigenheims und auch junge Leute. Denn in Ungarn ist traditionell die Wohneigentumsquote sehr hoch. Und da wir wissen, dass Eigenheim und privat vorgesorgte Immobilien eigentlich die beste Altersvorsorge sind und die beste soziale Absicherung sind, so haben auch sehr, sehr viele Ungarn auch mit niedrigeren Löhnen davor gesorgt und haben auch eigenen Wohneigentum. Das ist natürlich, wenn man sich in Deutschland anschaut, die gestiegenen Mietkosten, die gestiegenen Wohnnebenkosten, wo sich eben viele Deutsche im Alter teilweise die eigene Wohnung nicht mehr leisten können, ist es in Ungarn eigentlich sehr angenehm, weil man sein eigenes Haus, seine eigene Immobilie hat. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt zur Sozialpolitik. Ich denke, Sozialpolitik lässt sich gut verwirklichen, auch indem die Menschen schlussendlich in die Arbeit kommen. die stärkste Zunahme und am besten profitiert von dieser Politik haben natürlich schlechter Verdienende oder auch Menschen mit geringeren Abschlüssen. Während im Jahr 2011 noch 51% der grundständig ausgebildeten Arbeitslosen, 51% arbeitslos waren, so ist diese Zahl auf 20% gesunken vor einigen Jahren. Das heißt, dort konnte man richtig profitieren von diesen Maßnahmen. Und kurz zusammengefasst, die Menschen möchten arbeiten, sie zahlen niedrige Steuern, nur 15% Flat Tax auf alles. Und Arbeiten ist attraktiv. Gerade für junge Mütter ist das Arbeiten attraktiv. Sie zahlen zum Beispiel keine Lohnsteuer, wenn sie zwei Kinder haben. Das ist ein großer Vorteil. Und viele junge Frauen nehmen diese Maßnahmen auch dankend an. Und so konnte auch die Frauenerwerbstätigenquote gesteigert werden, parallel zur Kinderzahl der Frauen.
Gibt es denn eigentlich Interesse von deutscher Seite an diesem System der Sozialpolitik von Ungarn? Seit Jahren diskutieren wir ja über Hartz IV, über Bürgergeld. Wir haben 500 verschiedene Arten, um an das Geld des Staates zu kommen, wenn sie bedürftig sind. Da müsste doch so etwas wie eine, natürlich politische Neugierde von deutschen Politikern gegeben sein, die sagen: Erklären Sie uns das mal genauer. Wie machen Sie das? Wie ist das durchgesetzt worden? Gibt es so eine Neugierde oder eine Nachfrage?
Der große Unterschied in der Wirtschaftsphilosophie zwischen Deutschland und Ungarn ist in der Tat, dass die Ungarn sagen, nein, der Staat sollte das Geld von den Menschen eigentlich nicht wegnehmen, sondern die Leute sollen schon selber schauen, was sie mit ihrem Geld tun. Und in Deutschland gibt es ja große Redistribuierungsmechanismen. Sie haben ja diese 500 Möglichkeiten genannt. Und niemand in Deutschland würde auf die Idee kommen, das grundlegend ändern zu wollen. Ich habe noch keine deutschen Politiker gesehen, der nach Ungarn gepilgert wäre, um zu erfahren, wie in Ungarn das gemacht wird. Und Ungarn ist auch sicherlich nicht in der Lage, jetzt anderen Ratschläge zu erteilen. Das möchte Ungarn auch nicht. Aber in Ungarn hat das gut funktioniert. Die Menschen haben das angenommen und die Menschen sind in Lohn und Brot und erwirtschaften ihr eigenes Auskommen. Und das ist auch eine Frage der Selbstachtung, auch eine Frage des Selbstwertgefühls und auch eine Frage, für sich selbst sorgen zu können. Und solche überbordenden sozialen Versorgungssituationen wie in Deutschland, auch mit dem Bürgergeld, wären in Ungarn einfach unvorstellbar. Denn die Philosophie der Ungarn ist auch, ich arbeite hart, ich arbeite viel, der Staat soll mir das nicht wegnehmen. Er soll nur das Notwendige wegnehmen, was notwendig ist für die Infrastruktur, die Gesundheit, Bildungssystem, Justiz, innere und äußere Sicherheit und all das andere möchte ich selber regeln. Und in Deutschland ist diese Mentalität eben nicht da. Es bräuchte schon einen sehr starken Ruck in Deutschland, um solche Dinge auf den Prüfstand zu stellen, wie sie momentan in Deutschland vorherrschen.
Lassen Sie uns zum Thema Migration einmal sprechen. Als ich das letzte Mal in Ungarn war, ist noch gar nicht so lange her, da ist aufgefallen, dass die Bevölkerung eigentlich sehr, sagen wir, ungarisch international ausschaut. Sie haben nicht das Migrationsproblem wie wir in der Bundesrepublik, in Deutschland. Wie kam das? Ist das ein Grund auch von einer eigenständigen ungarischen Politik? Die Europäische Union ist ja, nachdem Ungarn sich skeptisch zu den Vorteilen der Migration geäußert hat, im Grunde steil gegangen. Aber ihre Regierung ist stabil geblieben und sagte, wir machen das, was andere europäische Länder, namentlich Deutschland, machen, werden wir nicht mitmachen. Wie war das?
In Ungarn hat die politische Führung des Landes schon im Jahr 2010 ausgegeben, dass wir uns nicht einmischen möchten, wie Frankreich oder Deutschland ihre Gesellschaften gestalten, aber wir auch im Gegenzug bitte selber bestimmen möchten, mit wem wir zusammenleben. Das heißt, die Zusammensetzung der eigenen Landesbevölkerung sollte doch möglichst nicht in Brüssel oder Berlin entschieden werden, sondern Möglichkeit in Ungarn entschieden werden. Und die Ungarn sind damit sehr gut gefahren. Man hat 2015 die EU-Außengrenzen geschützt. Da gab es dann einen Tag böse Bilder, vor denen sich Frau Merkel immer gefürchtet hat. Aber dann war der Andrang abgeschlossen und es kam hier keiner mehr rein. Also die Zahl der illegalen Migranten in Ungarn beträgt, sage und schreibe, null. Ich wiederhole, null. Niemand ist hier im Land ohne Genehmigung, ohne Einverständnis der Behörden. Und diese Kosten dieses Grenzbefestigungsregimes, die ungefähr 2 Milliarden Euro betragen, hat die Europäische Union ja nicht nur nicht gefördert, im Gegensatz zu Polen, wo das bezahlt wird, sondern ja sogar aktiv hintertrieben, politisch, natürlich publizistisch und auch juristisch. Denn Ungarn zahlt für diese Grenzbefestigungsmaßnahmen nicht nur, dass man sie nicht bezahlt bekommt, sondern man bezahlt am EuGH eine Strafe von 200 Millionen Euro sowie weiterhin 1 Million Euro pro Tag. Ich wiederhole, 1 Million Euro pro Tag und insgesamt 200 Millionen am Beginn. Das Urteil des EuGH, dass das ungarische Grenzsicherungsregime nicht europarechtskonform sei, wurde im Juni 2024 getroffen. Und seitdem sind 1,5 Jahre vergangen. Sie können das hochrechnen. Ungefähr 500 noch wie viele Tage mit 1 Million Euro. Das sind so Pi mal Daumen 708 Millionen Euro, die Ungarn zahlt, plus 2 Milliarden Grenzbefestigungskosten. Aber schlussendlich kann man sagen, vielleicht ist dieses Geld ja am Ende ganz gut investiert, wenn man eben sein Land so bewahren kann, wie man es gerne hätte. Denn die Ungarn sind nicht gegen Ausländer. Die Ungarn sind sehr froh und mögen eigentlich Menschen aus anderen Ländern. Sie möchten nur nicht, dass unkontrollierte Migrationsmengen das Land überfüllen, überschwappen, wie das bei anderen Ländern der Fall war und man eben nicht mehr weiß, wer hier ist. Das sollte nicht passieren. Wie viele andere Ausländer im Land leben, denen geht es sehr gut. Es gibt hier eine große Gemeinschaft an Deutschen, an Polen, an Chinesen, an Türken. Zum Beispiel genießen Mitglieder der Europäischen Union und des europäischen Gemeinschaftsraums, des irgendwelchen Wirtschaftsraums, ähnliche Vorteile bei Steuern, Familienförderung, Eigenheimförderung wie die autochthonen Ungarn selbst. Das heißt, man ist sehr gerne bereit, mit anderen zusammenzuleben, möchte aber schon selber entscheiden, wer ins Land kommt. Das ist nicht Ausdruck einer rückwärtsgewandten Politik, sondern ich denke, eigentlich Grundbedürfnis eines jeden Landes, so sich seine Politik zu wählen, dass man weiß, wer ins Land kommt und wer nicht.
Wie hat sich denn das Verhältnis Ungarns zur Europäischen Union verändert in diesem Zusammenhang und wie reagiert die Bevölkerung darauf, dass sie ein autochthon geschlossenes Land bewohnt, aber gleichzeitig die Europäische Union oder die Kommission oder Ursula von der Leyen sagt, das lassen wir euch nicht durchgehen, wir bestrafen euch Ungarn dafür, dass ihr so bleiben wollt, wie ihr wollt.
Die Ungarn sind prinzipiell nicht gegen Europa. Sie sind auch nicht gegen die EU. Ungarn hatte bei der Europawahl 2024 die 5. beste Wahlbeteiligung insgesamt in ganz Europa und sogar die beste Wahlbeteiligung in der Region, in Mittelosteuropa. Es ist aber so, dass die Politik der Europäischen Union, die in diese Richtung drängt, also zum Beispiel Förderung der Migration, Förderung von LGBTQ-Politiken oder Förderung des Green Deals oder Förderung der Sanktionen gegen Russland, offensichtlich nicht Erfolge bringt und auch von den ungarischen Menschen nicht unbedingt sehr gerne gesehen wird. Und wenn man eben dann Kritik äußert an der politischen Vorgehensweise der aktuell tätigen Europäischen Kommission um Ursula von der Leyen in Brüssel, was die ungarische Regierung ja auch tut, so ist das natürlich keine Fundamentalkritik an Europa, sondern eben eine Kritik, um die politische Führung der Union besser zu machen. Und die Ungarn sehen das sehr ähnlich wie ihre Regierung, gerade in Fragen der Migration, gerade in Fragen des Krieges in der Ukraine, gerade in Fragen des Green Deals sind die Menschen eigentlich schon auf der Seite der Regierung von Viktor Orban. Und es gibt schon eine weitgehende Kongruenz von politischer Entscheidungsfindung und Mehrheitswillen der Bevölkerung in Ungarn. Ich denke, diese politische Kongruenz ist nicht unbedingt gegeben in Deutschland oder in anderen Ländern, wo die Regierenden eine Politik machen, die nicht unbedingt gedeckt wird vom Mehrheitswillen der Bevölkerung, also es eine sogenannte Repräsentationslücke gibt. Und so gesehen ist es genau andersrum, als alle sagen. Ungarn ist nicht europafeindlich, sondern Ungarn möchte die Europäische Union besser machen, stärker machen. Ungarn hat sehr viele Ideen vorgelegt im Zuge seiner EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2024 unter dem Motto Make Europe Great Again. Zunächst von vielen belächelt, haben am Ende dann doch einige in der Europäischen Union Ende November, im Dezember 2024 dieses Motto übernommen. Ungarn hat bewiesen, dass man sich sehr wohl sorgt um die Zukunft EU und man eigentlich auch möchte, dass die EU strategisch souverän, strategisch autonom wird. Das kann sie aber nur dann werden, wenn sie mächtig und kräftig ist. Und wenn Sie anschauen, welches Bild die Verantwortlichen der europäischen Länder und der Europäischen Union in den letzten Jahren abgegeben haben, so denke ich nicht, dass dieses Bild besonders erquicklich ist. Vielleicht haben Sie noch die Szene vor Augen, wo Merz, Macron, Starmer, Stubb vor Präsident Trump saßen im Oval Office auf so kleinen Stühlen. Und das zeigt auch so ein bisschen den Bedeutungsverlust, den Europa erlebt. Europa könnte viel mehr und könnte viel besser und viel stärker sein, wenn man eben viele Politiken anders gestalten würde als gegenwärtig.
Ja, vielleicht hat das auch das damit zu tun, dass Europa sich seiner Wurzeln besinnen muss, seiner Aufklärung, auch seines christlichen Wertefundaments. Bei der ungarischen Haltung zur Migrationspolitik liegen da vielleicht auch historische Gründe vor. Ungarn war ja sowas wie der Vorposten der KNK-Monarchie gegen den Einfluss und die kriegerischen Handlungen der Osmanen? Hat das auch damit was zu tun, dass Sie als Land, als geschichtliches Subjekt ganz andere Erfahrungen mit muslimischer Einwanderung gemacht haben als andere Länder?
Ja, selbstverständlich. Ungarn wurde in der Schlacht von Mohács von den osmanischen Truppen 1526 vernichtend geschlagen. Und 150 Jahre lang hatten wir hier die Osmanen im Land. Das Land war dreigeteilt, in der Mitte das Osmanische Reich, Speerspitze bis nördlich vom heutigen Budapest. Selbstverständlich war es so, dass auch andere Zeichen der Fremdherrschaft und Unterdrückung hier stattgefunden haben, der Mongoleneinfall. Oder auch wurde die Habsburg-Herrschaft natürlich als Fremdherrschaft begriffen. Mhm. Man hat also immer ein seismografisches Gefühl gehabt für die Bedrohungen der eigenen Freiheitssphäre, für die Bedrohungen der eigenen Souveränität des eigenen Landes und hat natürlich sofort erkannt, die Migrationskrise, wie sie 2015 erfolgt ist, ist ein gefährlicher Cocktail. Denn zunächst kommen einmal große, unbekannte, uns nicht unbedingt genehme Menschenmassen, vor allem viele junge, kräftige junge Männer ins Land, die eben die Grenze erstürmen. Und auf der anderen Seite versuchen uns gerade diejenigen weiszumachen, die nicht unbedingt immer unsere Position verstanden haben, dass das doch gut sei. Also wenn dann noch mit der EU-Flüchtlingsquote von Brüssel und Berlin diese Ansiedlung von diesen migrantischen Gruppen noch gefördert wird und sogar gefordert wird von Ungarn, dann schrillen bei allen Ungarn die Alarmglocken. Das rote Licht geht an und man sagt, Moment, sowas haben wir schon einmal erlebt in der Vergangenheit. Wir möchten unser Land bewahren und wir möchten dafür sorgen, dass unser Land so bleiben kann, wie es war. Das heißt, diese historischen Vorbelastungen, Vorbedingungen haben bei den Leuten und bei der normalen Bevölkerung immer ein Gefühl dafür erweckt, wie es denn sein kann, wenn unser Land vielleicht nicht mal so ist, wie wir es heute kennen, sondern eben unter Fremdherrschaft, unter einer Invasion leidet.
Ungarn ist ja trotzdem zu einem Einwanderungsland geworden, und zwar für Deutsche. Ich glaube, sehr viele Deutsche ziehen nach Ungarn, verlegen ihren Lebensmittelpunkt von der Bundesrepublik nach Ungarn. Manchmal sind es Rentner, oft aber auch Handwerker, Unternehmer, gut ausgebildete Fachkräfte, die nach Ungarn kommen. Die Menschen, die suchen Sicherheit und weniger Bürokratie und Gängelung. Wie ist es denn mit der Einwanderung Deutscher nach Ungarn? Wie erleben Sie das oder wie erlebt die ungarische Politik das?
Jedes Jahr verlassen ungefähr 300.000 Deutsche das Land. Das sind meistens autochthone Deutsche. Und nur 6% dieser das Land verlassenen Deutschen sind ja Rentner. Viele davon gehen tatsächlich nach Ungarn. Wir haben nach offiziellen Angaben des Ungarischen Statistischen Landesamtes 25.000 Deutsche, die offiziell regulär mit Sozialversicherungsnummer ausgestattet im Lande leben. Wir schätzen aber, dass die Dunkelziffer viel, viel höher liegt, wo viele Leute noch hier leben, die pro forma noch einen Wohnsitz in Deutschland behalten haben. Es sind sehr, sehr viele Gründe, warum viele Deutsche nach Ungarn ziehen. Noch vor einigen Jahren waren dies tatsächlich überwiegend Rentner, aber immer mehr stelle ich auch im persönlichen Umgang fest, dass viele junge Familien dabei sind, viele Berufstätige, viele Menschen im mittleren Alter, die eben sagen, naja, wir kommen aus einer deutschen Großstadt und wir möchten eigentlich schon, dass unsere Kinder in einer Umgebung aufwachsen, wie sie Europa ist und wo man eben mit europäischen Menschen zusammenkommt und nicht unbedingt so, dass eben 80% oder 90% der Schulkinder mittlerweile aus arabischen Ländern kommen. Das möchten natürlich viele dann nicht in Deutschland. Aber es gibt auch einen anderen Aspekt, nämlich der Aspekt der öffentlichen Sicherheit. Der Aspekt der öffentlichen Sicherheit ist ein ganz gewaltiger. Wir haben ungefähr pro Kopf nur ein Viertel der deutschen Kriminalitätszahlen. Wir sind auf dem letzten Platz in Europa, was den Drogenkonsum anbetrifft. Wir sind mit einer sehr niedrigen Zahl an illegaler Immigration, nämlich null. Und das hängt alles zusammen. Wo eben keine illegale Immigration ist, keine illegale Immigration stattfindet, da ist auch die Sicherheitslage eine viel bessere. Die innere Sicherheit ist ganz hervorragend in Ungarn. Und ein weiterer Grund ist, das habe ich vorhin schon genannt, wir haben sehr niedrige Energiepreise, auch im Verbrauchersektor in Ungarn. Und viele Deutsche können sich einfach, und das ist sehr traurig, nicht mehr die Wohnung leisten, das Haus leisten, das sie im ganzen Leben bewohnt haben, weil sie zum Beispiel die Miete nicht mehr aufbringen können. Und sie bekommen keinen Kredit mehr, eine Immobilie zu kaufen. Aber vielleicht haben sie noch so viele Ersparnisse, dass sie damit in Ungarn auf dem Land ein kleines Häuschen sich kaufen können. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der auch ganz wichtig ist. Viele Deutsche, die nach Ungarn kommen, berichten, dass sie sich in Ungarn so fühlen, wie sie Deutschland ihre Kindheit erlebt haben. Also als sozusagen noch die Welt in Ordnung war. Auch Respekt gegenüber Frauen, Respekt gegenüber Älteren, eine kulturelle, auch kulinarisch und vielleicht auch landschaftlich ansprechende Umgebung, wo man gerne lebt, auch mit gutem Essen, wo eben es kein Veggie Day gibt, keine Verbote, keine Vorschriften, was man machen darf und was nicht, keine Meinungspolizei, sondern man ganz normal sein Leben leben kann und auch mit Menschen reden kann, die vielleicht politisch anders denken, aber doch insgesamt in Ungarn sich gut fühlen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz all dessen. Und viele Deutsche fühlen sich sehr wohl in Ungarn und sie sind uns herzlich willkommen.
Ich würde gerne noch mal zur nationalen Identität Ungarns fragen. Ein bisschen hat man ja den Eindruck, wenn man sich in Budapest aufhält, das ist irgendwie wie altes Europa, wie früher. Sie sagten es gerade, die Straßen und die öffentlichen Verkehrsmittel sind sicher. Und fühlen sich auch sicher an und sauber. Die Gebäude sind großartig. Kopftücher und arabische Migration, das sind in Ungarn allenfalls Arabesken des öffentlichen Lebens. Und wahrscheinlich ist die Anzahl der Messerangriffe, der sexuellen Belästigungen in Ungarn geringer als in Deutschland. Ungarn ist ein wertegeleitetes Land, das haben Sie uns jetzt in dieser Stunde erklärt. Und auch zeigt sich das in seiner Baupolitik, in der Baupolitik Ungarns. Also die Zitadelle wird renoviert in Budapest. Der K&K-Burgberg mit der Matthias-Corvinus-Kathedrale wird wieder aufgebaut. Wie ist die öffentliche Reaktion auf so ein umfassendes Programm der Rekonstruktion von etwas, das mal zerstört wurde, sei es durch deutsche Armeen, sei es durch die Kommunisten oder durch lange Vernachlässigung? Ungarn unternimmt wirklich ein Milliardenprogramm der Wiederherstellung. Unterstreicht das auch oder soll das unterstreichen die Einzigartigkeit eines Landes, also die nationale Identität?
Die nationale Identität ist in Ungarn sehr wichtig, unabhängig von der parteipolitischen Couleur. Solche Begriffe wie Patriotismus sind in Ungarn selbstverständlich und sind nicht etwas Trennendes, sondern Verbindendes. Auch ein linker Ungar würde sagen, dass er ein stolzer Patriot ist. Auch ein Grüner würde sagen, dass er selbstverständlich ein stolzer Ungar ist. Das ist nichts Schlimmes, sondern eine normale Gegebenheit, die auch das Land aneinander näher bringt und die Menschen miteinander verbindet. Sie sind stolz darauf, Ungarn zu sein. Und es ist ja nichts Schlimmes dabei, stolz auf sein eigenes Land zu sein und auch mit anderen Ländern in Kontakt zu treten. Das hat nichts mit Nationalismus zu tun. In diesem Bereich ist es auch relevant, dass gegenwärtig die ungarische Regierung ein groß angelegtes Sanierungsprogramm gestartet hat, das sogenannte Hausmann-Programm. Der Architekt Alajos Hausmann hat in der Friedenszeit, so nennen wir die Belle Epoque, zwischen 1867, dem Ausgleich mit Österreich und dem Ersten Weltkrieg, sehr, sehr viele öffentliche Gebäude errichtet. Und diese öffentlichen Gebäude wurden durch die beiden Weltkriege, vor allem durch den Zweiten Weltkrieg, schwer beschädigt. Und die werden jetzt neu aufgebaut. Die Ungarn nehmen das als Zeichen der Selbstidentität und der Selbstachtung sehr positiv wahr. Auch viele Ungarn, die nicht die Regierung von Viktor Orbán unterstützen, finden das gut, weil die historische Bausubstanz in der Budaer-Burg wieder hergerichtet wird. Und das ist nichts Verwerfliches. Wenn darüber negativ gesprochen wird, so verraten diese Diskurse und Debatten dann doch wahrscheinlich mehr über die Kritik, die in Deutschland zum Beispiel vorgebracht wird, als über die tatsächliche Lage und verraten mehr über denjenigen, der die Kritik formuliert, als über denjenigen, der diese Bauwerke aufbaut. Die Ungarn fühlen sich ganz wohl dabei, sind stolz auf ihre Nation, auf ihre Geschichte, auch auf die historische Bausubstanz. Und wenn das, was im Weltkrieg und dann auch im Kommunismus kaputt gegangen ist, wieder repariert werden kann, es ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern es ist ja auch die Selbstachtung, der Respekt vor der Geschichte, der Respekt vor all diesen Leistungen, die man erbracht hat. So ist es eben etwas Gutes, Positives und Vorwärtsgerichtetes und unter gar keinen Umständen negativ zu sehen. Ich bin sehr froh, dass es diese Renovierungen und Rekonstruktionen gibt. Sie zeigen, wie wunderbar es damals war. Und wenn man ein wenig an diese wunderbare, schöne Friedenszeit, wie die Belle Epoque in Ungarn genannt wird, wieder anknüpfen kann, dann ist es umso besser und eine begrüßenswerte Angelegenheit.
Gab es denn dazu große Diskussionen in der ungarischen Öffentlichkeit? Ich erinnere mich, wir haben in Berlin das Stadtschloss wieder aufgebaut, allerdings nur die äußere Hülle. Von innen sieht es aus wie eine betonartige Gesamtschule. Gab es denn über dieses Hausmann-Programm große Diskussion, dass man sagte, wir brauchen das, weil wir bauen unsere verlorene oder einen Teil der verlorenen nationalen Identität wieder auf, dass es jeder sehen kann, das sind wir, das ist Ungarn.
Riesendiskussionen gab es in diesem Bereich nicht. Selbstverständlich gab es in der Fachöffentlichkeit Menschen, die das ein bisschen anders gesehen haben. Es gab auch hier in Architektenkreisen Menschen, die gesagt haben, nein, man muss moderne Gebäude aufbauen oder anders aufbauen. Aber es ist ja nicht so, dass in Ungarn es keine aktive Zivilgesellschaft gäbe. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Die aktive Proteste der Zivilgesellschaft haben sich eigentlich gerichtet gegen ein Programm, das Jahre vor diesem Hausmann-Programm entstanden ist, nämlich das Programm zur Rehabilitierung des Budapester Stadtparks. Der Budapester Stadtpark ist im Pest, auf der Pester Seite zu finden, ein bisschen im Osten der Stadt. Dort gab es Museen und verfallene Ruinengebäude und eigentlich war dieser Park in einem völlig verwahrlosten Zustand. Also nicht so schlimm wie der Görlitzer Park in Berlin, aber doch nicht besonders ansehenswert. Ja. Und die Regierung hat ein Programm umgesetzt im Jahre 2013/14, wo ein riesiges neues Museum gebaut worden ist, wo auch öffentliche Plätze erneuert worden sind. Das ist der größte Spielplatz Europas dort entstanden und vieles wurde dort renoviert. Der Anteil der Grünfläche ist sogar gestiegen von 60% auf 65%. Aber da gab es interessanterweise einen Riesenprotest der ungarischen Öffentlichkeit. Viele haben sich daran abgearbeitet. Auch viele ehemalige Parteigänger von Fidesz haben dies bekämpft. Und dann, als die ersten Erfolge dieses Programms man sehen konnte, dass eben schöne erneuerte Gebäude gab, ein neues Haus der ungarischen Musik von einem weltbekannten japanischen Architekten konstruiert und viele neue Begegnungsstätten entstanden sind und die Menschen diesen Park, diesen Raum auch wieder als öffentlichen Raum benutzt haben, dann haben sich diese Kritiken zurückgehalten. Sie haben eingesehen, dass das schlussendlich eine gute Angelegenheit war und deshalb wurde das Hausmann-Programm schon per se viel positiver rezipiert, weil man gesehen hat, dass das durchaus Sinn hat, solche groß angelegten Rehabilitierungsmaßnahmen. Und ich denke, wenn man sich diesen Stadtpark ansieht, bei nächster Gelegenheit in Ungarn gibt es vielleicht dazu die Möglichkeit, dann sieht man, dass das durchaus Sinn hatte, was da gemacht worden war.
Als ich das letzte Mal auf dem Burgberg von Buda war, da waren sehr viele ungarische Familien, die ihre Kinder vor diesen wirklich nagelneuen, noch glänzenden Gebäuden stellten und die fotografierten. Und man merkte so eine gewisse Zufriedenheit und auch einen gewissen Stolz. Das haben wir, ein relativ kleines Land in Europa, haben das unternommen und wir bauen das wieder auf. So sah es früher einmal aus. Und die Leute scheinen sehr zufrieden und sehr stolz darüber zu sein, dass sowas geschieht und dass sie tatsächlich sehen können, wie sich das immer weiter vorwärts bewegt und aufbaut.
Richtig. Die Ungarn sind sehr stolz auf dieses Projekt. Viele Ungarn freuen sich und sehen es mir wirklich sehr positiv, dass solche Rehabilitierungen vorgenommen werden können. Und ein weiterer Aspekt ist auch, die Ungarn sind besonders kinderlieb. Ich habe vorher den Aspekt der Familienpolitik genannt. Viele Ungarn möchten Kinder. Und ich habe auch den Aspekt genannt mit dem größten Spielplatz in Europa. Das habe ich nicht umsonst getan. Denn wenn Sie in Ungarn und Budapest umherlaufen, Sie werden sehen, es gibt sehr, sehr viele gute Kinderspielplätze, die in fabelhaften Zustand sind und sehr gerne angenommen worden sind von der Bevölkerung. Und wenn man diese schönen Bauwerke, die in Budapest jetzt errichtet werden, seinen Kindern zeigt, dann zeigt das auch, dass die Ungarn stolz nicht nur auf diese Bauwerke sind, sondern auch stolz sind, Kinder zu haben. Sie möchten ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre Gefühle vermitteln an die junge Generation. Die Kinder leben in einem Fort und auch die Enkelkinder leben in einem Fort. Das bedeutet, man geht immer davon aus, dass man eine Politik macht, nicht nur bis an das eigene Lebensende, sondern auch eine Politik macht insgesamt, die auch die Kinder und Kindeskinder noch mittragen werden und die sie dann bevorzugt und bevorteilt. Und so sollte man sich auch immer die Dimensionen politischer Entscheidungsfindung angedeihen lassen. Wie ist diese Maßnahme für das Land in 30 oder 60 Jahren zu verstehen? So sollte man denken. Und so hat es auch damals Ministerpräsident Viktor Orban erklärt, dass er immer mit berücksichtigt die zeitliche Dimension der Entscheidungen in der Politik für Kinder und Kindeskinder.
Benze Bauer, ich bedanke mich für das Gespräch über Ungarn. Da haben wir viel erfahren. Benze Bauer, Rechtsanwalt, er leitet das Deutsch-Ungarische Institut für europäische Zusammenarbeit am Matthias-Corvinus-Kollegium in Budapest und er ist ziemlich dicht an der ungarischen Politik und hat in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk Ungarn wirtschaftspolitisch erklärt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bauer.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit und freue mich, demnächst wieder von Ihnen zu hören.